Herzlich willkommen beim Podcast Klimafunken – Gespräche aus Mannheim. Ich bin Magdalena Schlenk.
Und ich bin Caroline Golli.
Wir arbeiten beide bei der Klimaschutzagentur hier vor Ort und beschäftigen uns so tagtäglich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit in unserer Stadt.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die Mannheim nachhaltiger machen. Und ja, auch unser heutiger Gast natürlich macht das. Und wir haben hier eine sehr spannende Verbindung aus dem Thema Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit. Deswegen herzlich willkommen, Jan.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Guten Morgen.
Wir haben ja immer eine traditionelle Einstiegsfrage vorbereitet und damit wollen wir auch direkt heute mit dir beginnen. Was hast du uns für einen Gegenstand mitgebracht und was die Story dazu? Und gerne für unser Publikum erstmal versuchen, das akustisch darzustellen.
Wem das Geräusch bekannt vorkommt.
Ja, es gab es schon mal, vielleicht als Quiz nach draußen.
Da gab es als Werbung, ne? Damit die auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ich weiß nicht, wer das, ich bin 75 geboren, ich kenne das noch, das war Colgate, war so ein Biber.
Stimmt, ja. Und, und der beißt in den Apfel.
Ja, ja. Oder jedenfalls, da gibt es so eine
Heller Zahnpasta-Werbung.
Ja.
Ach, ja, für starke Zähne. Ja.
Ach so, ja. Okay. Ich glaube sogar. Ich dachte jetzt der ganze Fruchtzucker out.
Ja, ja, das würde man eigentlich sagen.
Witzig, habe ich auch vor Augen das Bild.
Genau, jetzt musst du uns aber auch noch verraten, wie du auf das Thema Apfel gekommen bist.
Genau, es ist ein Apfel, das hat also private Hintergründe. Ich komme aus einer, also mein Vater war Geschäftsführer einer Firma, die aus Äpfeln Saft presst. Und, und mein Vater war ein großer Apfelliebhaber und er hat immer morgens, bevor er zur Arbeit gegangen ist und bevor wir in die Schule gegangen sind, hat er immer einen Apfel aufgeschnitten und die Apfelschnitzen sozusagen in den Flur gelegt. Und der hat aber auch eben Apfelsortenwanderungen gemacht. Also der kannte sich richtig aus. Und das Tolle beim Apfel ist eben, dass das eben wirklich das beste Beispiel für eine Kulturpflanze ist. Im Sinne von, es gibt hunderte von Apfelsorten, vielleicht gibt es auch tausende, ich weiß es nicht, mit ganz tollen, verrückten Namen. Und das ist wirklich das Obst, wo die Menschen in Europa, seitdem es Menschen hier gibt, eigentlich versucht haben, daran was zu verändern, was zu verbessern, es zu veredeln. Und sozusagen die Geschichte meiner Familie ist ganz eng mit dieser Veredelung von Obst verbunden. Und man findet den Apfel deswegen in allen möglichen Geschichten. Also von Hänsel und Gretel über natürlich die Bibel, also sozusagen den Adam und Eva-Mythos, wobei das wahrscheinlich kein Apfel, sondern eine andere Frucht gewesen sein dürfte. Aber jedenfalls, der Apfel ist ganz eng in unserer Kultur
verwurzelt. Ich denke auch an Schneewittchen.
Schneewittchen,
ganz wichtig.
Stimmt, ja. Stimmt. Genau. Weißt du, wie viele Apfelsorten heute überhaupt noch im, sag ich mal, klassischen Markt vorzufinden sind? Ich würde sagen so 10 maximal.
Ja, es sind nicht mehr so viele und ich war gerade letztens auf der Solawi in Mannheim Süd und da gibt es eben einen Bauer, der wirklich versucht, Apfelsorten anzubauen, die eben nicht diese 10 oder diese 3, 4, 5 sind und der halt sagt, der kann das nur machen, weil das über die Solawi funktioniert. Er sagt sozusagen als traditionell oder konventioneller Bauer, diese Sorten wird man kaum los. Aber es gibt eben zum Beispiel Apfelmoster, die suchen diese Sorten.
Mhm. Spannend. Tolle Geschichte. Ja, und so ganz anders wie die Apfelgeschichte. Sehr schön.
Genau, stimmt. Kann ich ja leider nicht weiter essen, weil dann kaue ich die ganze Zeit.
Ja, das genau. Kommt nicht so gut. Später.
Genau, du bist jetzt eingestiegen mit der Kulturgeschichte des Apfels. Kultur ist ja auch ein Thema, was sich bei dir so im Lebenslauf durchzieht. Ich habe dich kennengelernt als künstlerischen Leiter von Zeitraum Exit, wer das kennt, im Jungbusch. Genau. Außerdem hast du Festivals und Veranstaltungsreihen kuratiert, wie zum Beispiel Internationalen Schildertage am Nationaltheater. Aber du warst auch außerhalb von Mannheim unterwegs, in Berlin, in Frankfurt. Genau, also für mich bist du eigentlich sehr eng in der Kunst- und Kulturszene verankert. Aber jetzt schlägst du die Brücke zum Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Was hat dich daran gereizt oder wie bist du auf die Idee gekommen, diese Themen zu verknüpfen?
Ja, das war eigentlich eine politische Entscheidung, weil es gab Corona und es gab auch vor Corona schon so eine Phase, wo wirklich ganz massiv in den Kultureinrichtungen in Deutschland, aber eigentlich überall, Kritik an den Strukturen geübt wurde. Also das heißt, Kulturschaffende haben angefangen, das zu hinterfragen. Also wer finanziert sie, warum, wie sind die Arbeitsbedingungen, wer hat eigentlich das Sagen und so weiter. Hatte auch mit MeToo ganz viel zu tun. Gab es ja auch in der Kultur mehrere Fälle. Und dann kam eben Corona dazu und diese Frage, ist das überhaupt systemrelevant, ist das überhaupt relevant? Und für mich war dann irgendwann klar, als ich so auf die 50 zuging, dass ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich nicht die nächsten 20 oder so Berufsjahre weiter in diesen Institutionen sitzen und sozusagen mich damit beschäftigen, wie man die jetzt irgendwie besser hinkriegt. Finde, das ist auch eine Aufgabe für die jüngere Generation, die machen das ja auch. Und war der Meinung, es ist Zeit rauszugehen und mit dem, was wir gelernt haben als Kulturschaffende und was wir können, in andere Bereiche reinzugehen. Und das ist auch, ich sehe das auch sozusagen als eine Aufforderung und ich sage auch immer wieder zu den Kolleginnen, geht raus und sozusagen setzt nicht die Themen auf euren Spielplan, sondern sozusagen geht mit eurem Spielplan zu den Themen. Also guckt, was gibt es sozusagen für Vernetzungen vor Ort, gerade wenn die Mittel kürzer werden, also wenn irgendwie Kulturförderung gekürzt wird, ist es total wichtig, sich vor Ort zu vernetzen. Also zu sagen, okay, was machen die Leute vom Klima, was machen die Leute von der Umwelt, was machen die Leute vom Sozialen, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten, ist Gesundheit ein Thema, wo ich aktiv werden kann und so weiter.
Also ich verstehe es jetzt so, dass man raus aus den Kultureinrichtungen das Thema Kultur zu den irgendwie auch versucht zu kombinieren mit den gesellschaftlich anderen relevanten Themen.
Ja, also ich meine, ein Grund, warum Kultur also was Elitäres hat, also im Sinne von Theater, Museen, was Elitäres haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute, die da arbeiten, auch bewusst sich entscheiden, was Ideelles zu machen. Mhm. Also sozusagen was Besonderes zu machen, wo sie auch oft Opfer für bringen. Man verdient relativ wenig, man hat schlechte Arbeitszeiten, man muss ständig umziehen und so weiter. Und dieser Idealismus führt halt auch dazu, dass man das so verteidigt und dass man sich auch zurückzieht. Also es gibt sowas wie eine Burgmentalität in vielen Kultureinrichtungen. Das ist verständlich, aber das ist natürlich total schade und das ist auf lange Sicht auch nicht besonders konstruktiv.
Ich habe dazu noch eine Frage.
Ja,
ich
weiß, klar, bitte. Nee, alles gut.
Aber würdest du sagen, also ich sehe, dass da bei dir dieses Umdenken stattgefunden hat. Du hast gesagt, ein Baustein war vielleicht auch Corona-Pandemie, dass vieles sich verändert hat, aber es gab auch andere Gründe, weshalb sich das so entwickelt hat. Würdest du trotzdem sagen, das ist was, wo du auch viele MitstreiterInnen siehst in der Kulturszene, die auch diesen Veränderungsprozess ähnlich sehen wie du und dass da auch was eine Entwicklung gerade stattfindet an vielen Institutionen? Du hast gerade Theater, Museen angesprochen.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es seit den 2010er Jahren und vielleicht auch länger eine massive sozusagen Strukturdebatte und Strukturkritik innerhalb der Kultureinrichtungen. Und die ist total politisch und die ist total gut und wichtig. Das Umweltthema, also ich würde sagen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, 2022, kannte ich wenige, die das machen. Also da gab es ganz wenige irgendwie auch so Festivals, die das auf dem Schirm hatten oder die sich dem dezidiert zugewandt haben. Irgendwann hat dann Kampnagel mal so das Thema sozusagen Hitze im Sommer mal aufgegriffen. Das machen die jetzt auch wieder. Aber damals hat das kaum jemanden interessiert, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht eher im europäischen Ausland. Ich weiß zum Beispiel, in UK gibt es, also in England gibt es viel länger schon eine Zusammenarbeit zwischen der sogenannten Soziokultur, die heißt da Community Art, und Klimaanliegen. Hat viel früher angefangen, als es jetzt in Deutschland eigentlich jetzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, kommt wirklich was ins Rollen. Also so seit 2 Jahren merkt man so, okay, dass die Kultureinrichtungen kommen da nicht mehr dran vorbei. Hat auch damit zu tun, dass der Bund sozusagen Betriebsökologie und sozusagen ökologische Sanierung in den Kultureinrichtungen ganz stark nochmal gefördert hat.
Ist ja auch eine Entwicklung, die wir ganz gut finden, gell?
Absolut, absolut. sehr, sehr spannend. Hatte ich so tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm und auf dem Blick, weil zumindest mein Gefühl von dem, was ich weiß, ist dahingehend, dass Theater beispielsweise schon immer irgendwo kritisch gegenüber gesellschaftlichen Themen versucht hat, also schon keine Ahnung, im Mittelalter oder später dann, dass dann Themen über das Theater in der Kritik ausgedrückt wurden, die man sich vielleicht so nicht getraut hätte, auf der Straße so auszusprechen, da hätte man direkt seinen Kopf dafür verloren. Von daher sehr spannend, dass aus deiner Sicht das Thema Umwelt erst so spät Einzug erhalten hatte in diese Kulturszene.
Ja, das ist aber, glaube ich, ein Problem, was mich sehr beschäftigt. Und da reden wir vielleicht auch gleich noch drüber. Das ist natürlich eine Frage des Storytelling. Also es gibt halt einfach Stories, die gut funktionieren im Kino und im Theater. Also ich rede jetzt mal nur von der darstellenden Kunst. Und das sind alle Stories, wo Menschen gegen Menschen oder Menschen mit Menschen Dinge verhandeln. So. Und dazu kommt, dass in der Moderne, würde ich sagen, wir uns immer mehr eigentlich mit den Regeln beschäftigen, die wir uns selber gesetzt haben. Also der Grund, warum Krimis sozusagen das Genre der Moderne oder der Postmoderne auch sind, also das heißt 20. und 21. Jahrhunderts, ist, weil Krimis von nichts anderem handeln als Regeln, die wir selber aufstellen und selber brechen. So, und man kann sich ja sagen, ja okay, was ist denn das für ein Thema? Menschen, also ich meine, wo ist das Problem? Dann änderst du halt die Regeln. Aber es fasziniert offensichtlich Menschen total, aus den selbst gefügten Verantwortungen auszubrechen. Alles andere, die Natur, ich sag mal, die anderen großen Themen des Mittelalters, sagen wir mal, Liebe, Verantwortung, der Tod, diese Themen sind eigentlich so an den Rand gerückt. Mhm. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Konflikten zwischen Parteien, mhm, und das ist das, was auch im Theater einfach erzählt wurde.
Mhm. Okay. Spannend. Also, ich lerne wieder heute sehr viel dazu. Super. Wir haben ja eine Kooperation seit jüngster Zeit und diesen Werbeblock wollen wir unbedingt heute setzen. Das ist das Ziel, Minimumziel. Wir haben uns sehr gefreut, als du mit der tollen Idee auf uns zugekommen bist, eine Führung in der Kunsthalle zum Thema Kunst oder die Kombination aus Kultur, Kunst und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und da sind wir natürlich sehr gerne auf den Zug aufgesprungen und haben gesagt, lass uns das doch gemeinsam machen, lass uns das gemeinsam, die Kombination aus zwei Betrachtungswickeln auf die verschiedenen Kunstwerke versuchen. Und das ist uns ja schon mal geglückt. Anfang Mai haben wir unsere Premiere gefeiert gemeinsam. Für alle Zuhörer da draußen, es gibt noch mehr Führungstermine. Könnt ihr natürlich auch dann herausfinden, kriegt ihr auch in der Caption. Und wir wollen euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen in diese Führung, quasi einen Mini-Einblick geben. Und magst du mal ein bisschen erzählen, was man von deiner Perspektive erfahren kann?
Also das war für mich auch total eine super Gelegenheit, weil ich es auch noch nicht gemacht hatte. Also wirklich zu gucken, ich kann ja, wenn man in so ein Museum geht und sich da die Sammlung anguckt, also gar nicht mal jetzt nur die neuen Themenausstellungen oder so, sondern das, was eben da gesammelt ist, und da ist die Kunsthalle ja interessant mit einer großen Sammlung des frühen 20. Jahrhunderts, dann sehe ich da natürlich alles Mögliche, aber die Frage war ja immer, ist das auch für Leute interessant? Also kann man sozusagen Menschen durch so eine Sammlung führen und auf was ganz anderes hinweisen als auf die Kunstgeschichte an sich, zum Beispiel auf Ökologie und Naturverständnis. Und das hat sich gezeigt, funktioniert irgendwie ganz gut. Also das heißt, es ist eine klassische Museumsführung, würde ich sagen. Wir machen eigentlich nichts anderes, als dass wir sozusagen durch die Halle gehen und auf Bilder hinweisen und Dinge dazu erzählen. Aber wir erzählen eben Dinge, die normalerweise man vielleicht nicht sieht. Also wir reden über Fenster in der Kunst. Wir reden über, wie die Landschaft sich verändert hat. Wir reden über das Bild der Stadt. Wir reden über Pflanzen in Bildern. Also ihr zeigt ja sozusagen dann auch sozusagen verschiedene Pflanzenbilder und spricht darüber, was das bedeutet. Und genau, das ist sozusagen das, was man da erwarten kann. Und wir haben das jetzt angefangen und ich freue mich sehr auf die weiteren Termine, würde das gerne öfter machen. Mal gucken, jetzt haben wir, ich glaube, 3 Termine geplant. Mhm.
Genau, der erste hat schon stattgefunden. Wir haben uns riesig gefreut über diesen Vorschlag von dir, weil es passt ja auch total gut, dass du mit deinem Wissen über Kunst dann zusammenkommst mit unserem Wissen zum Thema Klimawandel. Und so haben wir uns auch noch einiges erarbeitet. Also es ist schon fair zu sagen, dass wir da auf jeden Fall auch noch viel gelernt haben bei dem Prozess.
Und ich auch.
Ja, okay, perfekt. Und ich finde es eigentlich auch schön, weil man könnte sich vorstellen, dass bei einer anderen, vielleicht eher klassischen Museumsführung ähnliche Bilder auch gezeigt werden, aber einfach andere Geschichten erzählt werden. Genau. Und natürlich, genau, die Klimaschutzagentur übernimmt ja dann eher den klimatischen Teil. Also wir schauen uns im Hintergrund Wissen vielleicht auch zur damaligen Zeit. Wie haben die Menschen damals Natur wahrgenommen? Wie war das Denken über auch vielleicht klimatische Veränderungen? Das ist so quasi, was wir mitbringen. Dann von dir die Kunstseite. Und vielleicht können wir einmal den ZuhörerInnen zeigen, wie besonders auch diese Kombination ist. Und das, finde ich, sieht man ganz deutlich bei dem Bild von Caspar David Friedrich. Wer sich jetzt denkt, es gibt einen Caspar David Friedrich in der Kunsthalle Mannheim und ich kenne ihn noch nicht. Der ist hiermit eingeladen, den doch mal zu suchen. Er ist nämlich gar nicht so groß. Das ist ein recht kleines Bild. Das ist sehr schönes und das hängt jetzt auch nicht ganz vorne. Also muss schon ein bisschen erstmal finden, aber sonst, man kann bestimmt auch nachfragen und kriegt es dann gezeigt. Wollen wir hier einfach mal so als kleinen Teaser dieses Bild besprechen?
Unbedingt.
Ja? Ja, magst du anfangen?
Genau.
Ja. Ja, genau. Also in der Museumsführung kommen wir dann eben auch sozusagen im Altbau der Kunsthalle in so einer Ecke, wo tatsächlich ein sehr kleines, sehr schönes Bild von Caspar David Friedrich hängt. Und Caspar David Friedrich, der jetzt gerade seinen 250. Geburtstag gefeiert hat vor 2 Jahren, ist also einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Maler der sozusagen der frühen Moderne, der wirklich sozusagen von der gegenständlichen Malerei, also Landschaftsmalerei vor allem, zu sowas wie Abstraktion gekommen ist. Also die Bilder werden immer reduzierter, immer minimaler, auch immer rätselhafter. Und das kann man auf diesem Bild sehr schön sehen. Also die klassische Landschaftsmalerei, aus der Caspar David Friedrich kommt, ist eine, wo es immer sozusagen einen symmetrischen Bildaufbau gibt. Vorne gibt es in der Regel eine Person im Bildvordergrund, die in die Landschaft guckt, quasi stellvertretend für uns, die wir das Bild angucken. Und dann gibt es sozusagen eine Linie, die in das Bild, in die Tiefe des Bildes hineinführt und eine Landschaft, die mehr oder weniger wild ursprünglich, aber in der Regel sehr logisch gebaut ist. Es gibt auch immer eine menschliche Behausung. Und bei Caspar David Friedrich löst sich das so auf, also Anfang des 19. Jahrhunderts, wird dann sozusagen immer mehr sozusagen reduziert sich immer mehr auf die Ebene, auf den Horizont, auf Farben, auf das Licht und immer weniger auf einzelne Details. Und das kann man da zum Beispiel ganz wunderbar sehen. Und das hat eben viel zu tun mit einem veränderten ästhetischen Verhältnis, aber eben auch mit Dingen, die in der Natur passiert sind.
Da geht das Wort jetzt wohl an mich über. denn in tatsächlich in dem Augenblick, wenn wir da vorne dran stehen, ergänze ich dann und gehe auch sozusagen tatsächlich das Naturwissenschaftliche, den Hintergrund des Ganzen ein. Also wie kam der Künstler auf die Idee, plötzlich seine Bilder zu ändern? Und höchstwahrscheinlich hat es mit einem Ereignis zu tun. Es gab einen sehr großen Ereignis, einen Ausbruch eines Vulkans in Indonesien, der nennt sich Tambora, im April 1815. Und die freigesetzte Asche und Gaswolke, die dabei entstanden ist, war so gigantisch, dass wirklich über viele Jahre hinweg Partikel in der Atmosphäre bestanden, die logischerweise zu einer anderen Reflexion, gerade wenn die Sonne untergegangen ist, geführt haben. Und dieser wunderschöne Orange-Himmel, den er da zeichnet, ist eine Folge aus dem Ganzen. Und das konnte Caspar David Friedrich in Anführungszeichen gar nicht zusammenbringen oder verstehen. Also, dass dieses Ereignis mit dem Vulkan damit zusammenhängt und dass es jetzt nicht irgendwie die Apokalypse bedeutet oder irgendein Zeichen oder sonst irgendetwas, sondern einfach, dass es ein mehr oder minder normales Naturereignis ist, das einfach mal passieren kann. Und natürlich hatte das noch weitere Folgen und so weiter und so fort, aber das ist ja nur ein Teaser und soll euch Lust machen, mehr zu erfahren, was das denn nicht sonst gehießen hatte, diese Aschewolke für diese Zeit. Kommt zum nächsten Termin, hört dort weiter rein.
Ja, perfekt, genau. Also die Folgen waren dann natürlich gravierend, auch für die Menschen. Auch das ist natürlich Teil der Führung. Mhm. Genau, aber ich glaube, das reicht vielleicht sogar schon als Teaser, oder?
Auf jeden Fall. Die Leute sollen sich ein Ticket kaufen, bitte. Vorbeikommen, Freunde mitbringen, einen wundervollen, einstündigen Moment in der Kunsthalle haben. Ja, wir setzen den Link in die Caption, da findet ihr dann mehr dazu. Und ja, das war unser Schleichwerbungsteil. Wir wollen aber auch in unserem Podcast auch immer wieder auf das Engagement und das Herzblut der Menschen eingehen. Dein Herz liegt in der Kultur, in der Kunstszene. Und da kann ich mir auch vorstellen, ist es ja, hast du ja auch vorhin erwähnt, mit den Ressourcen, mit dem Budget, das ist nicht immer ganz einfach. Das ist nicht immer so, sag ich mal, alles ist da und alles ist in Menge verfügbar. Ich kann ganz viele Aufträge bekommen. Ich muss mich auch immer vielleicht mal ein bisschen neu erfinden. Neue Ideen entwickeln. Also das Projekt mit der Kunsthalle ist eins von vielen. Gibt es denn weiteres, von dem du hier gerne vielleicht berichten magst? Und wo natürlich gerne vor allen Dingen die Schnittstelle doch mal zu unserem Thema ist.
Ja, also weil natürlich fragt dich jetzt jeder, ja okay, schön, Führung in der Kunsthalle ist ja nett, aber sozusagen damit ändere ich jetzt auch nicht irgendwie die Klimawandelfolgen. Das sagen wir ja auch in dieser Führung. Ne? Wir sagen ja sozusagen, wir wollen Bewusstsein schaffen, wir wollen sozusagen einen anderen Zugang, einen anderen Blick auf die Thematik werfen. Und es geht jetzt weniger darum, dass wir sagen, okay, jetzt hier mit diesen Bildern können wir jetzt wirklich was verändern. Also ich glaube, und da werdet ihr mir sicher zustimmen, oder das ist inzwischen auch Konsens, wir haben ja sozusagen kein Wissensproblem, was jetzt die Klimawandelfolgen oder den Klimawandel betrifft, sondern was wir ganz offensichtlich haben, ist ein Vermittlungsproblem oder beziehungsweise ein Handlungsproblem. Und dieses Handlungsproblem, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Wir haben keine Weltregierung, aber wir haben ein weltweit vernetztes Problem. Und wir haben es mit einem Problem zu tun, was sozusagen sehr lange dauert. Also das heißt, viele Klimaforscher sagen, die nächsten 30 bis 50 Jahre werden richtig problematisch, weil sozusagen da wir jetzt die Folgen spüren werden, also ab jetzt schon, wir sind schon in dem Zeitalter der sogenannten Loss and Damages und vielleicht hat man danach wieder neue Lösungen und dann wird es wieder besser, aber sozusagen über 30, 50 Jahre den Leuten Perspektiven zu geben, ist natürlich schwierig. Mhm. Und das lässt sich auch nicht so eins zu eins sagen, was genau es ist. Und für diese Probleme, die führen, glaube ich, dazu, dass wir viel weniger tun und viel schlechter im Handeln sind, als wir sein müssten. Also wir können viel tun. Wir haben sehr viele Werkzeuge. Und interessanterweise, das ist eben das Beispiel mit dem Tambora zum Beispiel von 1815. Es ist ja nicht so, dass Menschen nicht auch schon Probleme hatten mit Klimawandelfolgen. Denn die gab es ja die ganze Zeit über. Das heißt, Menschen hatten immer, mussten sich immer arrangieren. Die älteste Geschichte, die wir überhaupt haben als Weltgemeinschaft, ist die Geschichte von der Sintflut und der Arche. Warum ist das die älteste Geschichte? Weil das sozusagen das älteste Thema ist, nämlich das Wetter bzw. das Klima wandelt sich radikal. Das war für Menschen, bevor sie in so einer hochtechnischen Umwelt lebten wie wir heute in Großstädten, das war für Menschen das Hauptthema. Kann ich ernten am nächsten Tag? Regnet es nicht? Und wir haben uns heute daran gewöhnt, dass wir sagen, ob es regnet oder nicht regnet, ist völlig egal, solange mein Handy funktioniert. Mhm. Und das ändert sich jetzt. Das ändert sich radikal. Wir leben hier in Mannheim und das ist die Stadt, wo man das vielleicht am deutlichsten in Deutschland merkt. Und das ändert sich halt nicht nur im globalen Süden. Also ich bin so aufgewachsen, dass Katastrophen gab es immer in der Sahelzone oder im Sudan oder ich weiß nicht, in Äthiopien oder so. Und das ist jetzt anders. Also die Katastrophen werden in Dänemark, in Spanien, in Deutschland, in Portugal passieren. Und wir können das jetzt auch schon sehen. Also das heißt, ich glaube, wir müssen ganz stark an unserer Wahrnehmung von diesem Problem arbeiten. Und das kann man natürlich mit den Mitteln eines Kulturschaffenden sehr gut. Denn wir machen nichts anderes, als dass wir Geschichten erzählen, Bilder produzieren, dass wir Erzählweisen hinterfragen. Und wir merken, dass es einen Riesenbedarf gibt bei den Klimawissenschaften, die Forscher und Forscherinnen, die sagen, wir haben alles probiert, wir dringen nicht durch. Es ist total frustrierend, immer recht zu haben und trotzdem passiert nichts. Ja. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf nach so etwas wie Vermittlung, zum Beispiel Serious Games ist ein großes Thema oder verschiedenen Bildsprachen, die wir noch nicht probiert haben. Genau das ist der Bereich, wo wir ansetzen. Also inzwischen gibt es eine kleine Agentur, ein Kollege von mir und ich, wir machen das gemeinsam und wir arbeiten wirklich daran, Menschen andere Zugänge zu ermöglichen, zu gucken, was fehlt, was haben wir in der Klimaanpassung und in der Klimaarbeit noch nicht gemacht, wo können wir reingehen. Wir arbeiten viel mit Kommunen zusammen, also machen Kampagnen zum Thema Hochwasserschutz. Wir machen Schulungen, Workshops, wir machen Veranstaltungen, wir haben Programme mitkuratiert, Forschungsprojekte geleitet. Ich habe gerade ein großes zweijähriges Forschungsprojekt gemacht zu Hochwasserschutz im globalen Süden und im Norden, also das heißt in Bremen, in Alexandria und in Jakarta. Wir sind im November auf der Berlin Science Week, im September in London auf einer Konferenz, das heißt, wir sprechen auch über diese Dinge und zeigen quasi unseren Handwerkskasten und machen, wenn man so will, all das, was andere KlimamanagerInnen oder KlimaanpassungsmanagerInnen auch machen, nur eben mit einem speziellen Know-how und einem speziellen Perspektive darauf.
Mhm. Absolut wertvoll und so wichtig. Also ich sehe das genau als der größte, sag ich mal, bisher nicht optimale Punkt in der ganzen Geschichte der Umwelt-Klima-Bewegung. Die Art der Kommunikation, also darüber, ob 5 vor 12 oder 5 nach 12, das war alles nicht der richtige Weg. Man hat es viele Jahre versucht. Angst ist nie ein guter Weg, also über Angst den Leuten sozusagen die Dringlichkeit des Tuns nahezubringen. Von daher eigentlich nur danke dafür, dass du diesen Weg einschlägst und da unterstützt. Sagt das ja auch immer wieder, also die ganzen Menschen aus der Kommunikation, aus dem Marketing und so weiter und so fort, die müssten einfach nur dieses Handwerkszeug für die grünen Themen, die nachhaltigeren Themen einsetzen. Wenn man Werbung für das Richtige machen würde, wäre vielen geholfen, ja, sage ich immer.
Ja, und ich glaube, es gibt ja Marketing und Politikberatung, Kommunikationsberatung und so, und das ist total, also daraus lernen wir total viel, wir gucken uns total viel ab. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes zu sagen, dass wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch von einer Mannheimer Historikerin, Annette Kehndl, wir konnten auch anders. Mhm. Die hat einfach geguckt, was an diesen ökologischen Sachen, die wir jetzt brauchen, hatten wir alles schon mal. Ja, also Repair, Recycling, die ganze Sustainability-Debatte. Das gab es alles schon, weil es einfach Mangel gab. So, und wir haben eigentlich ganz viel verlernt. Also wir ganz oft denke ich so, ja, eigentlich ist es nur altes Zeug, was wir machen. Mhm. Aber es ist halt altes Zeug, woran niemand denkt und was niemand mehr auf dem Schirm hat.
Ja, das Fahrrad war vor dem Auto, ganz klar.
Ja, aber du zahlst damit ja auch voll auf unsere Themen ein, ne? Und wie wir eigentlich auch unsere Arbeit verstehen, dass es eigentlich um Bewusstseinsbildung geht. Es geht nicht darum, das Wissen ist da. Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ne? Es geht nicht mehr darum, dass wir irgendwie noch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen. Die sind alle da. Es ist nur einfach, wie bringen wir die Menschen ins Handeln? Wie kommen wir alle selbst ins Handeln? Ja, ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiterreden, oder?
Wie immer. Aber jedes Mal. Wir müssen unser Podcast-Konzept komplett über den Haufen werfen. Wir gehen nächste Staffel 60 Minuten.
Die Frage, die jetzt noch offen ist oder die wir auch gerne mal als Abschlussfrage nehmen, ist nach einem Ort, an dem man vielleicht gut entspannen kann. Aber ich finde, bei dir liegt es jetzt auf der Hand nach einer Kultureinrichtung, die du in Mannheim, die dir besonders wichtig ist oder sehr ans Herz gewachsen ist, zu fragen. Möchtest du uns verraten?
Ja, das. Ich habe dann natürlich erst gedacht, oh, jetzt muss ich mich entscheiden.
Ja, ich dachte auch, vielleicht ist es auch blöd, weil du da jetzt irgendwie dich
dann anrufe.
Wollten wir natürlich nicht.
Nee, aber es gibt tatsächlich eine, das ist auch total gefahrlos, und zwar ist das die Multihalle. Und die Multihalle ist keine Kultureinrichtung im Moment, sondern die Multihalle ist im Moment einfach nur ein Baudenkmal. Aber sie war, wenn man so will, mal eine Kultureinrichtung. Und die Multihalle ist das mit Abstand schönste, wenn man so will, zukunftsweisende, futuristischste Gebäude, was wir in Mannheim haben. Und es gibt tatsächlich ja einige schöne, also ich habe jetzt die Pfingstbergkirche von Mutschler mir angeguckt, das ist fantastisch. Also es gibt tolle Gebäude
in
Mannheim.
Da war ich auch vor kurzem, ganz toll.
Die kennen die Leute nur nicht. Ja. Aber die Multihalle, die eben auch so versteckt da in so einem Dornröschenschlaf eigentlich schlummert, ist wirklich ein Juwel und sie könnte ein Ort sein für genau diese Themen, also für die Verbindung von Kultur und Ökologie. Und ich würde mir, also sozusagen meine Lieblingskultureinrichtung in Mannheim ist die, die zu gründen ist in der Multihalle. Das heißt, alle, die das hören und Geld haben oder politische Entscheidungen, unser Oberbürgermeister, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir müssen endlich aus der Multihalle was machen. Die ganze Bundesrepublik beneidet uns um dieses Gebäude.
Ja, ich finde es auch ganz besonders, in der Multihalle zu stehen. Und ja, ganz
das toll. Ist wirklich schön und das ist man wirklich fast nie. Also das ist man so selten. Also
jetzt wurde sie ja wenigstens saniert. Insofern, sie ist jetzt sozusagen stabil und ist ertüchtigt.
Gute Voraussetzung.
Jetzt muss man was draus machen, genau.
Ja, jetzt muss man was draus machen. Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschlusspunkt. Man muss ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank, Jan, für deine Zeit.
Ich danke euch.
Dass
danke
du dir. Uns mit deinen Themen hier bereichert hast. Und ja, wie immer möchten wir natürlich auch ein herzliches Dankeschön ans Stadtmedienzentrum sagen, insbesondere an Patrice und Dennis für die technische Unterstützung. Das Schneiden und so ist ja auch immer eine tolle Aufgabe danach. Und ja, ansonsten für euch alle da draußen, falls ihr uns noch nicht kennt, ja, wir sind für euch da in allen Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Meldet euch, ob ihr sanieren möchtet, ob ihr eine Solaranlage braucht, ob ihr was erfahren möchtet über nachhaltige Ernährung, einen Workshop bei uns machen und. Ganz, ganz viele Themen. Wir haben ganz schöne Sachen. Guckt auf die Website. Wir sind für euch da.